Hallo auch nochmal von mir. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Tobias. Ich bin Pastor in Ausbildung, haben wir es mal genannt, hier in dieser Gemeindegründung. Ich bin zusammen mit Christoph und Manuel hier dabei. Und ich freue mich, dass ihr alle hier seid und dass wir ja diese Predigtreihe über das Vaterunser hatten und dass ich heute auch nochmal darüber predigen darf. Und wir haben ja gerade in dem Video gesehen, wie schwer das für die Kinder war, diesen Schokoschaumkuss, sagt man ja, glaube ich, jetzt mittlerweile, zu widerstehen. Und nicht da reinzubeißen, vielleicht mal so ein kleines Stück zu probieren, mal drunter lecken. Ich weiß nicht, was ich für Tricks gehabt hätte als Kind, ob ich es geschafft hätte. Aber Versuchung kennen wir ja eigentlich aus dem Bereich. Chris hat es ja gesagt, die Versuchung, vielleicht Chips abends noch zu essen oder doch Stopp zu sagen. Oder ich glaube, mittlerweile werben sie nicht mehr damit, aber Milka, wer erinnert sich vielleicht an die Werbung? Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt, glaube ich, war jahrelang die Werbung von Milka. Und die Sängerin Madonna hat einmal gesagt, ganz typisch, eine Versuchung ist dazu da, ihr nachzugeben. Und wenn man Versuchung in diesem Bereich so sieht, dann ist Versuchung ja irgendwas Tolles, was man ja eigentlich vielleicht nicht machen sollte, aber es ist auch nicht so schlimm, wenn man ihr nachgibt, weil es ist ja eigentlich das Schöne, was wir eigentlich alles brauchen. Ist nicht so schlimm. Bei Jesus ist es anders. Auf jeden Fall ist es für ihn irgendwie Versuchung eine wichtigere Sache, sonst hätte er es wohl nicht aufgenommen hier in das Vaterunser. Und wir haben ja die letzten Wochen, ihr seht hier überall diese Bilderrahmen, wo die einzelnen Teile draufstehen, über das Vaterunser gesprochen und gesagt in den einzelnen Predigten, dass das Vaterunser so ein Gebet ist, wo es nicht darum geht, dass wir jetzt genau diese Worte ja immer beten, so wo Jesus sagt, wie sollen wir beten, genau diese Worte, sondern er sagt, das ist so eine Art Leitfaden, so ein Rahmen, wie ihr beten könnt in euren Gebeten. Es soll euch helfen, wirklich zu beten und zu eurem Vater zu kommen. Und wir fangen an, und das war die erste Predigt vor ein paar Wochen von Manuel, mit unser Vater im Himmel. Und das sagt uns einfach, ja, wir können wirklich, wenn wir beten, wenn wir das Vaterunser beten, wir können beten wie zu unserem Vater. Zu einem Vater, der uns liebend anguckt wie seine Kinder, aber gleichzeitig im Himmel ist. Das heißt, dass er allmächtig ist, dass er auch alles tun kann. Nicht nur wie ein kleines Kind, das denkt, sein Papa ist der Größte und der Stärkste, sondern er kann es wirklich. Und er ist der perfekte Vater. Auch wenn wir schlechte Erfahrungen mit Vatern gemacht haben, ist er der absolut perfekte Vater. So haben wir angefangen und heute geht es um die letzten zwei Bitten. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und ich möchte mit euch über drei Punkte sprechen. Das ist einmal die Realität von Versuchung, die Realität des Bösen in der Versuchung und die Realität der Hilfe in der Versuchung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht mit diesem Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Für mich waren diese letzten Bitten, vorher war eigentlich alles klar, immer so ein bisschen komisch. Ich konnte mit den letzten zwei Bitten nicht so viel anfangen und führe uns nicht in Versuchung. Es war sogar eher verwirrend für mich. Und wenn man es genau anschaut, ist es ja auch erstmal so, wenn man denkt, führe uns nicht in Versuchung. Wir haben ja vorher im Gebet gebetet, ja, Gott, du bist unser liebender Vater. Gott, wir können um ihn um alles bitten, was wir brauchen. Er hat sogar, dein Reich komme, er hat sogar größere Dinge mit unserem Leben vor, mehr als wir bitten können. Und dann letzte Woche hat Christoph darüber gepredigt, dass er uns vergeben will. Und dann kommt auf einmal, also alles positive Dinge, und dann kommt auf einmal und führe uns nicht in Versuchung. Ist Gott also doch irgendwie so ein launisches Wesen, wo ich jetzt am Ende nochmal beten muss, Gott, danke für diese ganzen guten Dinge und ich bete für die guten Dinge, aber bitte gib mir nicht das Böse. Gott, ist Gott so einer, der sagt, der es eigentlich gut meint, aber uns dann doch zum Schlechten verführen will? Führe uns nicht in Versuchung. Ist es damit gemeint? Will Gott uns selbst zur Sünde verleiten sozusagen? Und die Antwort darauf, wie ihr euch vielleicht schon denkt, aber ist nicht so klar, ist nein. Im Jakobusbrief gibt es einen Vers, den möchte ich euch einmal vorlesen. Dort heißt es, doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Aber was bedeutet dann diese letzte Bitte? Warum steht die in deinem Vater unser? Und um das zu verstehen, das ist jetzt ein, bleibt bei mir, hört zu, ist vielleicht ein bisschen theoretisch, aber um das zu verstehen, müssen wir uns angucken, was dieses Wort im Ursprünglichen eigentlich da bedeutet. Dieses Wort, was Jesus da benutzt im Griechischen, bedeutet hier zur Sünde verführen, aber in den meisten Fällen, wo es im Neuen Testament verwendet wird, heißt es Test oder Prüfung, also gar nicht Versuchung, sondern Test oder Prüfung. Und die Bibel ist sehr eindeutig, wenn ihr mal in die Bibel schaut, dann sagt er, zu einem Leben als Christ, wenn wir Christ sind, dann gehören Tests und Prüfungen von unserem Glauben dazu. Das ist etwas, was selbstverständlich ist. Das ist wichtig für uns. Das werdet ihr an vielen Stellen sehen. Und An manchen Stellen heißt es sogar, was sehr herausfordernd ist, wenn man es liest, finde ich, dass Prüfungen ein Grund zur Freude für uns sind. Das sagt er im Jakobusbrief, steht das. Denn solche Prüfungen bringen unserem Glauben Standhaftigkeit. Sie stärken unseren Glauben. Und Petrus sagt in einem Brief, vergleicht er diese Prüfungen in unserem Leben, diese Tests von unserem Glauben, mit der Reinigung von Gold. Er sagt, so wie Gold im Feuer von einem Schmelzofen, also von allem Dreck gereinigt werden muss, so muss unser Glaube, der doch viel wertvoller ist als Gold, auch gereinigt werden durch Prüfung und Test. Also Prüfungen machen unseren Glauben erst wirklich wertvoll. Dieses Video, was Christoph gezeigt hat, ist nicht einfach nur ein lustiges Video, was Verstehen Sie Spaß gemacht hat, sondern, vielleicht wissen manche von euch das, das geht auf ein wissenschaftliches Experiment zurück von einem, ich glaube, Psychologe war er, ich weiß nicht noch, Walter Mischel heißt der Mann. Und der hat in den 1960er Jahren, er hatte ein paar kleine Kinder, ich glaube 3 und 4 Jahre, und die waren im Kindergarten und er hat gemerkt, dass sie sich so unterschiedlich verhalten, die Kinder, und hat dann mit den Kindern im Kindergarten, ich glaube es war offiziell, einen Versuch gemacht. Und er hat damals nicht Schaumküsse genommen, sondern Marshmallows. Und vielleicht habt ihr schon mal gehört, das Marshmallow-Experiment. Er hat Kinder genommen und hat ihnen ein Marshmallow hingelegt und hat gesagt, Kinder, wenn ihr dieses Marshmallow wartet mit dem Marshmallow, bis ich wiederkomme, dann bekommt ihr ein zweites Marshmallow. Und er stellte sich heraus, dass die meisten Kinder nach 1 bis 2 Minuten aufgegeben haben in dem Alter. Manche Kinder haben sofort aufgegeben, sobald er einen Raum verlassen hat, in den Mund genommen. Andere Kinder haben bis zu 15 Minuten ausgehalten. Sie hatten also irgendwie die Fähigkeit, so lange auf die Belohnung zu warten. Und das ist schon interessant an sich, aber er hat sich gesagt, okay, wir machen das weiter, diesen Test. Und er hat immer in verschiedenen Jahren, 10 Jahre später und dann sogar 40 Jahre später, die gleichen Leute, die jetzt nicht mehr kleine Kinder waren, sondern mitten im Leben standen, hatte nochmal untersucht. Er hat das Gehirn von ihnen untersucht, aber er hat auch untersucht, wie sie jetzt gerade im Leben so dastehen. Und er hat festgestellt, dass in der Regel die Kinder, die es geschafft haben, als kleine Kinder im Kindergartenalter auf diesen Marshmallow zu verzichten oder zu warten, bis die Belohnung kommt, dass die sehr erfolgreich in ihrem Leben waren. Sie waren erfolgreich beruflich, in ihren Familien, die liefen oft ganz gut, sie hatten keine Probleme mit Drogen, also es gab ein paar Ausnahmen in beiden. Und die Kinder, die sofort aufgegeben haben, da war es oft so, dass deren Leben eher ein bisschen drunter und drüber ging. Also es ist nicht alles vorentschieden, es gab Leute, die sich auch verändert haben, aber in der Regel war das so und es war ganz interessant. Und wenn wir lernen, und das ist, glaube ich, recht ähnlich, was die Bibel sagt mit Prüfung und Test können auch uns so eine Standhaftigkeit, vielleicht auch für die Zukunft, auch wenn wir vielleicht das Ergebnis noch nicht sehen, wirklich bringen. Und in der Bibel lesen wir zum Beispiel im Alten Testament öfter von Leuten, die irgendwie große Aufgaben hatten und die Prüfungen und Tests durchleben mussten. Ein Beispiel ist Josef, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von Josef. Er war ein Bruder, den man sich nicht unbedingt so wünscht, weil er immer nur am Angeben war. Auf jeden Fall seine anderen Brüder mochten ihn nicht und haben ihn verkauft in die Sklaverei. Sehr krass, nicht einfach nur irgendwie verprügelt oder so, sondern sie haben ihn verkauft in die Sklaverei. Er wurde nach Ägypten verkauft, hat dort gearbeitet und da war er auch wieder ganz erfolgreich. Dann kam eine Frau, die wollte ihn verführen. Er hat abgelehnt, die Frau hat es anders dargestellt. Er wurde ins Gefängnis, als Sklave natürlich hat er keine Rechte, ins Gefängnis geworfen. War da Jahre, hat dann anderen geholfen, aber die haben ihn quasi vergessen, war im Gefängnis. Und es waren viele Herausforderungen wirklich für seinen Glauben. Aber durch diese Herausforderungen, durch diese Tests und Prüfungen, wurde er vorbereitet auf seine Aufgabe, dass er nachher der Stellvertreter des Pharao war und dadurch bei einer großen Hungersnot das ganze Volk gerettet hat. Und im Nachhinein konnte er zu seinen Brüdern sagen, ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Und diese Prüfungen, wenn wir sie bestehen, lassen unseren Glauben wirklich wachsen, sie stärken uns. Und solche Prüfungen, das ist der andere Punkt, die zeigen uns, glaube ich, auch ganz gut, wer wir wirklich sind. Sie zeigen uns, was in uns steckt. Wenn ich zum Beispiel sage, ey, man sieht es mir jetzt wahrscheinlich nicht an, aber ich habe die super neue, perfekte Diät. Jeden Tag 2 Burger und danach ein Eis. Mittags und abends nochmal ein Burger, das läuft super. Ich kann euch davon Werbung machen, ich kann davon erzählen, ich kann mich selbst beglückwünschen und feiern, boah, funktioniert diese Diät super. Vielleicht werdet ihr es nicht glauben, aber vielleicht kann ich euch überzeugen, das ist der Wahnsinn, diese Diät, da nimmt man ab, das kann ich euch gar nicht sagen. Wenn ich aber dann dieser Moment kommt, wenn ich auf die Waage steige, dann kann ich vorher erzählt haben, was ich will. Dann kann ich erzählen, ja, das ist die beste Diät. Die Waage zeigt mir ganz objektiv das wirkliche Ergebnis. Sie zeigt wirklich, was in mir steckt. Sie zeigt mir, ob die Diät wirklich so gut ist. Sie sagt das ganz objektiv. Sie sagt, ob ich erfolgreich bin. Da kann ich mir und anderen nichts mehr vormachen. Und bei den Prüfungen in unserem Leben ist es genauso. Sie zeigen uns, was wirklich in uns steckt. Wer wir wirklich sind, wenn wir auf die Probe gestellt werden. Und das ist im Glauben so. Sie zeigen uns, ob unser Glaube, wenn so ein Test kommt, so eine Prüfung, ob das nur ein Lippenbekenntnis ist. Oder ob ich wirklich dahinter stehe. Wir können dadurch nicht länger selbst oder anderen etwas vormachen. Und solche Prüfungen, vielleicht kennt ihr es aus der Schule noch, die können sehr ernüchternd sein, wenn man es nämlich nicht schafft. Aber sie können auch eine große Kraft für uns haben, weil sie uns zeigen, ob wir Fortschritte machen. Sie können uns zeigen, wo vielleicht noch Baustellen in unserem Leben sind. Und sie können uns ja, voranbringen. Aber warum? Sagt jetzt, wenn wir wieder bei der Anfangsfrage, warum sollen wir beten, führe uns nicht versuchen, wenn doch solche Tests und solche Prüfungen eigentlich was Gutes sind, so was Positives für unser Leben. Und der Grund dafür ist, glaube ich, dass in jedem Test die Möglichkeit besteht, dass wir ihn nicht schaffen, dass wir durchfallen sozusagen, dass dieser Test zur Versuchung wird. Sie sind potenziell gefährlich für uns. Wir können den Test nicht bestehen manchmal. Und das Problem dabei ist, dass wir schwach sind. Wir sind oft, glaube ich, so, und ich kenne das aus meinem Leben, wenn Versuchung kommt, so wie diese kleinen Kinder. Bei mir ist es vielleicht nicht der Schokokuss, vielleicht sind es auch wirklich ernste Sachen, aber ich weiß, ich soll es eigentlich nicht und mach's doch. Und ich bin genauso schwach. Und es besteht bei jedem Test wirklich die Möglichkeit zu stolpern, hinzufallen. So wie bei den Kindern. Und bei jedem Test besteht die Möglichkeit, wirklich zu sündigen. Und das ist diese Versuchung. Und Jesus sagt deswegen genau, bittet Gott darum, fleht ihn an, dass er diese Tests nicht dazu führen, dass sie zu euch nicht nur ein Test sind, sondern zur Versuchung, zur Sünde werden. Bittet Gott, dass er euch davor bewahrt. Fleht Gott durch euer Gebet dazu an, dass er eure Schwachheit sieht und dass ihr nicht zum Fall kommt durch so einen Test. Und Jesus sagt uns dieses Gebet, er schreibt, das ist der erste Grund, warum wir das, glaube ich, beten sollen. Er ist, der sagt, betet dieses, führ uns nicht in Versuchung, um uns euch wirklich bewusst zu machen, dass solche Tests, solche Prüfungen Realität in unserem Leben sind. Es ist nichts, was uns total verwundern sollte. Wir sollten nicht schockiert sein, aus allen Wolken fallen. Im Petrusbrief, nochmal zitiere ich den, da schreibt Petrus, liebe Freunde, und er schreibt es an Christen, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Wundert euch nichts, es ist nichts Ungewöhnliches, es ist nichts Besonderes, nichts Außergewöhnliches. Petrus sagt, seid nicht überrascht, wenn Situationen kommen, die euren Glauben herausfordern und testen. Und das ist Jesus hier wichtig, das sollen wir uns bewusst machen. Wir sollen täglich uns erst einmal durch unser Gebet bewusst machen, ja, das ist Realität. Wenn ich jetzt mein Leben lebe, wenn ich gleich hier aus der Tür gehe, dann kann so etwas kommen. Und damit meine ich nicht, dass wir denken müssen, oh, an jeder Ecke lauern jetzt irgendwie Versuchungen und alles ist Versuchung. Aber so wie wir als Bürger in einem Staat unser Leben irgendwie leben müssen und jederzeit sagen, ich bin jetzt ein guter Bürger, wenn ich sage, ich bin ein guter Bürger, dann muss ich das jeden Tag eigentlich auch wieder unter Beweis stellen, indem ich mich an die Regeln halte, indem ich in der Mittagsruhe nicht laut Musik höre, indem ich nicht so wie ein Nachbar heute Nacht die ganze Zeit um 5 Uhr nachts Sturm klingel, nicht bei uns, aber man hat es trotzdem nicht sehr gehört. Wenn ich sage, ich bin ein guter Bürger, dann muss ich mich daran halten. Und genauso ist es, wenn wir Christen sind, dann sind Tests so welche, wir müssen uns jeden Tag quasi auf neue beweisen unseren Glauben. Nicht, weil wir, ich komme gleich noch mehr dazu. Wir müssen lernen, in diesen Tests, diese Tests zu identifizieren und auch potenzielle Versuchungen identifizieren. Zum Beispiel die anstrengende oder nervige Person bei mir auf der Arbeit oder in meiner Familie, kommt ja manchmal drauf an, vielleicht mein Chef, die Person, die dich jedes Mal innerlich zum Kochen bringt, wenn du sie nur siehst oder wenn sie irgendwie was sagt oder was sie tut und jedes Mal denkst du, oh, warum muss die in meinem Leben sein? Was soll das? Und wahrscheinlich kennen wir alle irgendwie so eine Person. Oder für die Schüler, ich kenne es vielleicht noch von früher, du sitzt in der Lateinarbeit und du hast nicht viel Ahnung von Latein und der Übersetzungstext, es hätte auch Chinesisch sein können, es bringt dich nicht weiter und sitzt davor und dann steht da das Wort discere, das heißt lernen. Aber du hast keine Ahnung, was es bedeutet. Aber neben dir zufällig sitzt der absolute Latein-Crack. Wie einfach ist es doch mal kurz rüber zu gucken und ja, die Lösung aufzuschreiben. Deine Kinder oder deine Eltern, jedes Mal, wenn du nach Hause kommst, du bist einfach kaputt und hast jetzt keinen Bock, dich mit ihnen abzugeben, oder du hast dich Bock, ihnen abzugeben, aber jetzt nicht die ganzen Probleme oder Herausforderungen, du willst einfach mal deine Ruhe haben. Die attraktive neue Arbeitskollegin bei dir auf der Arbeit oder der einsame Moment im Internet vor deinem Computer oder die Krankheit, die du durchmachst, ist das für dich einfach nur ein Schicksalsschlag oder willst du dich da anders entscheiden? Du kannst dich entscheiden, ja, ich will mich von Gott abwenden oder ich will Gott weiterhin vertrauen. Und das Herausfordernde gerade an leidvollen Situationen ist, glaube ich, dass wir denken, das habe ich nicht verdient. Und das geht sowohl Christen, glaube ich, so, als auch Leute, die sagen, ach, mit Glauben, Religion, mit Gott habe ich nicht viel zu tun. Ich glaube, wir haben so eine Grundannahme in uns, die uns sagt, wenn ich ein halbwegs ordentliches Leben führe, dann habe ich es auch verdient, dass ich auch ein ordentliches Leben habe. Wenigstens, dass das schlimme Übel von mir fernhält. Und das ist bei Christen genauso. Vielleicht sieht es einfach anders aus. Und die sagen, ja, wenn ich Christ bin, wenn ich doch tue das, was Gott will, wenn ich in den Gottesdienst gehe, wenn ich bete, wenn ich die Bibel lese, wenn ich ja vielleicht auch noch verspende, wenn ich ja eigentlich auch mit Gott wirklich leben will, dann habe ich doch so eigentlich von Gott verdient, dass schlimme Sachen, das Leid von mir entfernt sind. Das ist so unsere Grundannahme. Und was dann oft, ist unterschiedlich, manchmal sogar schlimmer oder manchmal auf jeden Fall mindestens genauso schlimm wird, wie das eigentliche Leid ist, diese Frage, die in uns brennt, warum Gott? Warum ich? Was soll das? Und solche Momente sind Prüfungen für unseren Glauben. Wende ich mich verbittert von Gott ab und sage, hat doch alles keinen Sinn mit dem ganzen Glauben? Oder sage ich vielleicht unter Tränen, vielleicht unter zitternd, nein, ich will dir weiterhin vertrauen, Gott. Und dadurch kann unser Glaube wachsen. Und die Grundannahme, dass wenn ich etwas Gutes tue, dass auch wenigstens, dass ich was Gutes bekomme oder wenigstens das ganz Schlechte nicht bekomme, das ist eine Grundannahme, die steckt so tief in uns drin, dass das automatisch kommt, diese Frage. Aber es ist etwas komplett anderes als das, was wir in der Bibel und im Neuen Testament und vor allem auch bei Jesus sehen. Jesus, vielleicht ist euch das mal aufgefallen, Jesus hat das absolut perfekte, fehlerlose Leben gelebt. Er war seinem Vater, war Gott in allem gehorsam, das, was wir nicht machen können. Er hat wirklich nichts Schlechtes gemacht. Und sein Leben war wie kein anderes Leben, gekennzeichnet von Ablehnung, Spott, Gewalt und am Ende sogar den Tod. Aber Versuchungen kommen nicht nur in so schweren Momenten, sondern manchmal noch ein bisschen gemeiner, nämlich in positiven Sachen. Das ist manchmal noch mal ein bisschen herausfordernder. In positiven Dingen. Dinge, die unsere Sehnsüchte bedienen. Die neue Arbeit, die mir vielleicht angeboten wird. Und ich weiß, ja, bis jetzt bin ich halt einer, der macht halt ein paar Sachen. Aber da hat mich jetzt jemand angefragt, vielleicht irgendein Headhunter hat mich angefragt und sagt, hier, wir brauchen genau dich, deine Fähigkeiten. Und du weißt, wenn ich dahin gehe, ich habe mehr Herausforderungen, es macht bestimmt auch mehr Spaß, ich bin mehr. Ich bin jetzt Geschäftsführer vielleicht und nicht nur Assistent. Und du weißt aber schon in dieser Situation, wenn ich diesen Job annehme, dann habe ich viel weniger Zeit für meine Familie. Ich werde mich nicht mehr so viel um meine Familie kümmern können. Die Wochenenden sind leider auch voll. Ich muss diese Verantwortung tragen. Und das ist eine Versuchung. Das ist ein Test für unseren Glauben. Wie entscheide ich mich? Oder die Frau oder dieser Mann, für den ihr dich interessiert und der dich auf einmal sich für dich interessiert. Und er sieht auch gut aus, ist nett. Und du sehnst dich schon seit langem genau nach diesem Partner. Aber du weißt in dir eigentlich ist es, glaube ich, nicht das Richtige, wenn ich mit dem eine Beziehung oder mit der eine Beziehung eingehe. Und das ist schwierig. Und Jesus sagt, betet diese letzte Bitte, betet, führe uns nicht in Versuchung. Gott, du siehst, wie schwach wir sind. Bitte hilf uns genau in solchen Situationen, dass wir mögliche Versuchungen überhaupt erkennen und dass wir nicht sündigen, dass wir nicht zu schwach sind, nicht hinfallen. Aber Jesus sagt dann noch weiter, nicht führe uns nur in Versuchung, sondern, und das ist mein zweiter Punkt, erlöse uns von dem Bösen, die Realität des Bösen in der Versuchung. Und in dieser zweiten Bitte geht es nicht nur allgemein um das Böse, was irgendwie eintreten kann, sondern wenn man das genauer anguckt, dann geht es eigentlich um den Bösen. Erlöse uns von dem personifizierten Bösen, der uns zu Bösen verleitet. Und das ist der Teufel. Und die Bibel nennt ihn Satan oder Widersacher. Und Jesus sagt, macht euch bewusst, dass Prüfungen kommen und dass die Gefahr besteht, dass ihr in solchen Prüfungen fallt, dass ihr ja voll auf die Nase fallt und dass ihr schwach seid. Ihr könnt es nicht einfach so. Aber macht euch bewusst, und das ist noch ein größeres Problem, dass der Teufel genau solche Situationen nutzen will, um euch zu Fall zu bringen. Er hat kein Interesse daran, dass euer Glaube standhafter wird. Er hat kein Interesse daran, dass euer Glaube stärker wirkt, sondern er sieht genau diesen Test als Möglichkeit, ja, euch zum Hinfallen zu bringen. Und Petrus drückt es aus, er sagt, seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Das ist die Realität. Wir denken oft, dass wenn wir im Glauben wachsen, wenn wir schon lange Christ sind, dann werden die Versuchungen auch weniger werden, aber das stimmt nicht. Der Teufel will genau solche Leute, die sagen, ja, ich will mit Jesus leben, die will er verschlingen, so wie es in diesem Wort heißt. Das sind seine Lieblingsopfer. Okay, das war jetzt ziemlich harte Kost. Ich bin mir sicher, dass Leute heute hier unter uns sind, die sagen, okay, hör mal auf, was erzählst du denn da vorne? Erst diese ganze Anmache, Angstmache, überall warten Versuchungen auf euch, überall irgendwie Gefahr. Und jetzt erzählst du noch was vom Teufel. Welcher aufgeklärte Mensch, der älter als 8 Jahre ist, kann heutzutage noch an den Teufel glauben? Das ist doch ein Relikt aus dem Mittelalter. Das haben wir doch schon lange hinter uns gebracht. Das ist doch völlig naiv, so etwas anzunehmen. Und wenn du so denkst, dann kann ich dich gut verstehen. Und ich glaube, es ist auch wirklich nicht leicht, sich da wirklich reinzudenken. Aber ich möchte dich bitten, jetzt einmal kurz mit mir darüber nachzudenken, wirklich nur kurz, man könnte da sehr viel drüber sagen, und einmal zurück in die Geschichte ein bisschen reinzugucken. Ich glaube, in vielen Regionen der Welt, außerhalb von Europa, ist der Teufel das Böse wirklich Realität. Damit rechnen Leute und es hilft ihnen, die Dinge, die passieren, auch wirklich einzuordnen. Und auch in Deutschland, in Europa, war das viele Jahre bis zur Aufklärung eigentlich die Gang und Gäbe, dass man das geglaubt hat. Aber seit ca. 200 Jahren versuchen wir in Europa, alles Schlechte einem natürlichen Ursprung zuzuordnen. Man versucht, alles auf psychologische, soziale oder biologische, also natürliche Gründe zurückzuführen. Wenn etwas Schlechtes passiert oder wenn jemand etwas Schlechtes macht, dann versuchen wir das direkt einzuordnen. Ah, was ist dem denn vorher passiert? So, genau. Aber kann man das wirklich? Kann man das wirklich alles bis ins Letzte mit solchen natürlichen Gründen erklären? Das ist meine Frage. Wenn man sich zum Beispiel den Holocaust anguckt. Wie kann es sein, dass eine zivilisierte Nation, die Dinge wie den Buchdruck, den Dieselmotor, Goethe, Beethoven hervorgebracht hat, zu so etwas in der Lage ist, zu sowas fähig war? Klar gibt es dafür auch geschichtliche Erklärungen, aber befriedigen die uns absolut? Oder wenn wir uns die Massenvergewaltigungen, die jetzt dauernd in den Nachrichten sind, der IS angucken, da benutzen selbst die deutschen Medien das Wort teuflisch, weil wir es einfach nicht erklären können. Wie kann denn so etwas passieren? Und wenn wir uns anschauen, dass in unserem heutigen gebildeten, aufgeklärten Deutschland jedes Jahr viele Kinder von ihren Eltern misshandelt oder sogar getötet werden und umgebracht werden. Und im letzten Jahr, ich habe eine Statistik gesehen, waren es 123 Kinder. Sodass die Sozialpädagogin Katinka Beckmann, heißt sie, vor kurzem im Spiegel gesagt hat, Gewalt gegen Kinder ist in Deutschland ein Alltagsproblem. Wenn wir uns den Rassismus überall auf der Welt angucken, können wir das wirklich alles mit natürlichen Gründen erklären? Ich will gar nicht sagen, dass es keine psychologischen, keine sozialen Gründe gibt und dass Aufklärung, Bildung und so schlecht sind. Das will ich gar nicht sagen. Aber erklären Sie wirklich das Böse ausreichend? Ich glaube, dass es naiv ist, an den Teufel zu glauben, sondern dass es, glaube ich, naiv ist, dieses übernatürliche Böse nicht auf dem Schirm zu haben, es komplett auszuklammern. Und für Jesus ist es eine absolute Realität. Er redet ganz oft darüber. Und er sagt, dass der Teufel ist, der in diesen Momenten der Prüfung in unserem Leben versucht, euch zur Sünde zu verführen und eben nicht zum Vertrauen auf Gott. Und Jesus sagt deswegen, betet, erlöse uns von dem Bösen. Diese zwei Bitten sind für Jesus so von großer Bedeutung, dass er sie an den Abschluss dieses Gebets gehängt hat. Er hätte ja auch ganz andere Sachen noch sagen können, wofür wir beten sollen, aber sie sind für ihn so wichtig, dass er sie hier aufnimmt, als Letztes. Und Jesus sagt, macht euch bewusst, dass die Prüfungen, Versuchungen kommen. Macht euch bewusst, dass ihr schwach seid, aber nicht nur das. Macht euch bewusst, dass da jemand gibt, außerhalb von eurem eigenen Leben, der genau das Interesse hat, euch ja wirklich dazu zu bringen, dass ihr auf die Schnauze fallt. Und der euch eintrichtert und einflüstert ins Ohr, warum ich in Situationen, wo es so schlimm ist. Und ich finde das Ganze, vielleicht geht es euch genauso, ganz schön herausfordernd und vielleicht auch etwas frustrierend, vor allem wenn ich auf mein Leben anschaue und feststelle, dass es viele Situationen gäbe, wo ich nachher sehe, ah, das war ein Test, eine Prüfung, und wie ich jedes Mal oder sehr häufig der Versuchung doch nachgegeben habe. Und das ist frustrierend. Wenn ich sie vielleicht manchmal gar nicht erkannt habe, die Versuchung. Aber es gibt eine echte Hilfe dafür, und das ist mehr als eine Vertröstung. Das ist mein dritter Punkt. Die Realität der Hilfe in der Versuchung. Man könnte ja jetzt an diesem Punkt stehen bleiben und sagen, ironischerweise, ja, danke Gott, warum brauchen wir das? Kannst du nicht irgendwie anders machen? Was soll das denn? Danke, dass du uns damit alleine lässt. Aber das ist nicht der Fall. Und ich glaube, es gibt drei Punkte, die uns zeigen, dass das nicht der Fall ist und dass es eine echte Hilfe gibt und die uns eine echte Hilfe sein können. Das erste, ganz kurz, wir haben ein Versprechen von Gott in 1. Korinther 10 und das möchte ich euch vorlesen. Dort heißt es, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Das ist ein Versprechen, an das wir uns klammern können. Dass wir Gott im Gebet sagen können, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Gott will uns nicht über unsere Kräfte prüfen, nicht über unsere Kräfte herausfordern. Und er macht es nicht, weil er uns quält, sondern um unseren Glauben zu wachsen. Und wenn du gerade leidest oder wenn du gerade in so einer Situation steckst, dann kannst du dich daran klammern, an dieses Versprechen, was Gott wirklich gibt, dass er das wirklich tun will. Und ihn bitten, dass er dir schließlich standhaft macht und dass die Versuchung nicht zu groß ist. Und die zweite Sache, die uns, glaube ich, wirklich ermutigen kann, ist, dass wenn wir in leidvollen Situationen sind, dass wir an den Anfang des Vaterunsers zurückgucken müssen. Jesus betet diese Bitte nicht einfach so am Ende und sie steht völlig losgelöst, sondern sie ist in diesem Rahmen vom Vaterunser. Und Manuel hat das ja gesagt, das ist so die Einleitung, von der alles andere quasi beeinflusst wird. Vater unser im Himmel. Und wenn ihr in so einer Situation steckt, dann müssen wir uns bewusst machen, dass er nicht irgendeiner ist, der uns quälen will, sondern es ist unser liebender Vater, der das Beste für uns will. Und er hat gleichzeitig die Macht über euer Leben, und er will nichts tun, was euch wirklich schadet, was euch komplett zerstört. Die Frage in solchen Situationen ist nur, will ich Gott vertrauen und will ich das glauben, dass er wirklich der liebende Vater ist, oder will ich der Versuchung nachgeben mit all ihren Konsequenzen? Welches Bild ist in meinem Kopf größer? Ist es die Versuchung oder ist es der liebende Vater mit dem, was er mir verspricht? Aber die dritte Ermutigung und die dritte Hilfe, die ich erwähnen will, ist meiner Meinung nach das Größte und die größte Sache, die uns helfen kann. In euren Programmheften seht ihr zwei Verse, die sind da abgedruckt und die möchte ich euch vorlesen. Einmal aus Hebräer 2, Vers 18. Dort heißt es in Hebräer 2, Vers 18. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchung ausgesetzt war, es geht um Jesus, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchung ausgesetzt sind. Und in Kapitel 4, Vers 15, nur der erste Vers davon, dort heißt es noch deutlicher, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchung aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Gott ist nicht irgendwo weit weg im Himmel und hat keine Ahnung, wie es uns geht. Nein, was der Vers hier sagt, nein, Jesus ist genauso Mensch geworden wie wir. Er wurde jemand wie du und ich und er war genauso wie wir Versuchungen ausgesetzt. Und der zweite Vers, den ich vorgelesen habe, da steht sogar Versuchung aller Art. Aller Art. Das müssen wir uns wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und wir müssen unser Bild loswerden. Ich weiß nicht, was euer Bild von Jesus ist. Manchmal hat man so ein Bild von Jesus, dass Jesus eigentlich so ist wie bei so einer großen Kathedrale, wie so eine Person mit Heiligenschein an so einem Kirchenfenster. Dass Jesus so eine ganz besondere Person ist. Aber Jesus wurde wirklich Mensch. Er wuchs auf als kleiner Junge, er war hungrig, er wurde verletzt von seinen Freunden Judas und Petrus. Er weinte bitterlich, als sein Freund Lazarus gestorben ist. Er fühlte wahre Versuchungen, der Teufel verführte ihn. Wollte ihn dazu verführen, den einfachen Weg zur Macht zu nehmen, nicht übers Kreuz. Er fühlte sich einsam, weil er nicht verheiratet war. Er sagt an einer Stelle, der Menschensohn, also er selbst, hat keinen Ort, wo er seinen Kopf ablegen kann. Er fühlte die Last, sich um seine Eltern zu kümmern. Das kennen vielleicht manche von uns auch. Selbst am Kreuz noch ruft er zu, kümmere dich um meine Mutter. Und Jesus kannte Versuchung aller Art. Aber er blieb ohne Sünde. Und wenn unser Bild von Jesus ist, dass er so eine Art Superman ist, dem ja einfach alles super einfach gefallen ist, dann verlieren wir wirklich die Kraft, die hier in diesem Vers im Hebräerbrief ist. Das ist es nicht so. Dann kapieren wir nicht, wie Jesus mit uns mitfühlen kann. Jesus war genau da in den Situationen, in denen du auch warst. Er war Mensch wie du und ich. Er hat genau die gleichen Dinge gefühlt, aber er sündigte nicht. Er war sogar noch mehr Versuchung als wir ausgesetzt, weil, ich kenne das aus meinem Leben, ich halte oft nicht lange durch. Vielleicht kommt eine Sache, dann sage ich ja, nicht. Dann kommt es aber eine Stunde später wieder und dann ja, vielleicht immer noch nicht. Zwei Stunden später kommt vielleicht wieder eine Situation und dann gebe ich nach. Jesus hat bis zum Ende die Versuchung ausgehalten. Und warum hat er das gemacht? Damit er mit uns mitfühlen kann, damit er uns versteht. Dafür hat er das getan. Und er will uns helfen. Das heißt, so heißt es in dem Vers. Er versteht uns, wenn wir es beten. Er versteht alle unsere Emotionen, alle unsere Gefühle in diesen Situationen. Und er will uns helfen, wirklich diese Kraft dafür zu haben, durchzuhalten. Und er weiß, wie schwer es ist. Und er will dir helfen. Und er sagt, betet dieses Gebet. Und ich will euch wirklich die Kraft geben. Ist es nicht genial? Aber bei mir kam eine kleine Rückfrage noch, genau an dieser Stelle. Und vielleicht habt ihr genau diese Rückfrage jetzt auch. Hier heißt es ja, Jesus war allen Versuchungen ausgesetzt, mit dem Unterschied, dass er nie gesündigt hat. Das ist ja schön, dass Jesus das alles so erlebt hat, aber er hat ja keine Ahnung, wie es sich anfühlt, wenn man dann ja doch wieder voll auf die Schnauze gefallen ist. Wenn die Versuchung doch wieder zu groß ist, wie sich das anfühlt. Wenn der Test nicht positiv war, sondern negativ. Wenn die Versuchung doch größer war als meine Kraft und sich so verlockend war. Und ich kenne das von mir selbst, in solchen Situationen, da fühlt man sich richtig Mist, richtig schlecht. Das sind Momente, in denen ich mich so schlecht fühle, damit ich eigentlich gar keinen anderen begegnen. Wenn mir das bewusst wird, das war eigentlich eine Sache, die will ich nicht, die war schlecht. Und dann kommen diese Sachen in mich hoch, dann sage ich, ach, guck mal, wie schlecht ich bin. Ich will nicht zu Gott kommen in solchen Momenten. Ich habe es doch wieder nicht geschafft. Aber ich glaube, Jesus ist trotzdem eine Riesenhilfe und eine Riesenermutigung, denn der Vers in Hebräer 4 geht weiter. Ich lese nochmal ab Vers 15 und dann aber auch Vers 16. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ja, Jesus ist ohne Sünde geblieben, aber er lässt uns auch nicht in unserem Versagen allein. Nein, er tritt vor Gott für uns ein. Er hat alle Schuld in solchen Momenten, die wir uns da auf uns laden oder die wir in Zukunft noch auf uns laden, auf sich genommen. Und wir können voll Zuversicht vor Gottes Thron treten. Als ich diese Worte vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr genau wann es war, das erste Mal so bewusst gelesen hat, dann war das für mich verwirrend, aber dann auch so befreiend. Wir können voll Zuversicht vor Gott treten, weil in solchen Momenten, wenn es sowas ist, dann bin ich meilenweit davon entfernt, mit Zuversicht zu Gott zu kommen, sagen, hey Gott, hier bin ich. Dann bin ich, oh, der Teufel flüstert mir ein in solchen Momenten, genau diese Sachen, ey, du bist doch schlecht, guck mal dich an, hast es wieder nicht geschafft, wer bist du denn? Gott will dich noch gebrauchen, wie soll er das denn machen? Du bist doch ein Nichts, besser dich erstmal, bevor du zu Gott kommst. Aber dieser Vers heißt, nein, das ist falsch. Das ist der Teufel, der uns das einreden will. Wir können voll Zuversicht vor Gottes Thron kommen. Und es gab diese Woche so eine Situation bei mir, wo es wieder genau das Gleiche war. Ich habe so einer Versuchung nachgegeben, ich habe so einen Test nicht bestanden und ich fühlte mich schlecht damit. Und dann fiel mir ein Lied ein, was echt eins meiner Lieblingslieder geworden ist, genau aus diesem Grund. Das Lied heißt Before the Throne of God Above im Englischen und im Deutschen also vor dem Thron Gottes. Und ich möchte euch daraus einmal die zweite Strophe vorlesen. Dort heißt es, wenn Satan mich verklagen will und hält mir vor die Sündenlast, so schaue ich auf zu meinem Herrn, der rief am Kreuz, es ist vollbracht. Vollkommen sündlos hing er dort, nahm meine ganze Schuld auf sich. Der Zorn des Vaters ist nun fort, er sieht den Sohn, begnadigt mich. Und diese Strophe ist mir so unglaublich wichtig geworden. In diesem Moment, jetzt auch diese Woche, ist mir das wieder eingefallen, wo ich dachte, ja, nein. Wenn Gott mein Leben anschaut, dann sieht er nicht mehr meine kläglichen Versuche, er sieht nicht mein Scheitern, nein, er sieht den Sohn, begnadigt mich. Und ich kann aufschauen zu Gott, wenn der Teufel sagt, guck runter, guck, dann kann ich aufschauen, voll Zuversicht zu Gott und sagen, ja, Gott sieht Jesus, der am Kreuz über mein Leben und für über euer Leben gesagt hat, es ist vollbracht. Es ist absolut vollbracht. Es ist nichts mehr da, was getan werden müsste. Und deshalb können wir voll Zuversicht vor Gott treten. Denn Jesus tritt für uns ein. Er versteht uns nicht nur in der Schwierigkeit, sondern er ist auch in unserem Versagen da und tritt für uns ein. Und bei Gott erwarten wir nichts als Gnade, nichts als Liebe, nichts als Erbarmen. Und deshalb sagt Jesus, betet, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir müssen uns bewusst machen und lernen, dass solche Prüfungen in unserem Leben Realität sind und dass sie auf uns zukommen und dass sie wichtig sind und sie wollen unseren Glauben wirklich zum Wachsen bringen und uns standhaft machen. Aber wir müssen uns auch bewusst machen, dass es eine Realität ist, dass wir schwach sind und dass es da jemanden gibt, der uns genau zu Fall bringen will. Aber wir haben in Jesus Christus, und das ist diese dritte Realität, eine Hilfe und jemanden, der bei uns ist, der viel größer ist. Ein jemanden, der für uns eintritt, der uns versteht und der wirklich zählt. Amen.